Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Neue Wege, neue Ziele. Ulimar-Reisen stellt sich neu auf im Vertrieb und auch anderweitig, auch was die Produkte angeht. Darüber wollen wir heute sprechen und natürlich auch über die Buchungsentwicklung und die Herausforderungen in der Branche. Ich heiße alle am Bildschirm herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch eingeschaltet habt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Toll, dass ihr dabei seid. Und natürlich heiße ich die Talkgäste herzlich willkommen. Einmal hier zu meiner Rechten Pascal Zahn und Markus Zahn, beide Brüder sind hier von Ulimar-Reisen, Inhaber von Ulimar-Reisen. Der dritte im Bunde, der Oliver, ist nicht da, aber wahrscheinlich wird er das Ganze hier verfolgen, nehme ich mal an, oder?
Ja, oder er arbeitet.
Oder er arbeitet, genau. Einer muss ja arbeiten, ganz genau. Und es ist so wie immer, wir werden natürlich auch hier in diesem Talk dafür sorgen, dass ihr, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, euch einschalten könnt und eure Fragen hier reinreichen könnt. Und wir werden das dann alles schön hier weiter reinreichen in die Runde. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr euch auf den Weg gemacht habt hier nach Hamburg. Sehr schön. Ja, fangen wir direkt mal an. Also wir haben ja auch den Talk überschrieben mit die neue Ausrichtung von Ulimar-Reisen. Ihr habt ein paar News im Gepäck, gerade für den Vertrieb. Was genau ist denn neu?
Ja, also die Überschrift schon mal ein bisschen, ja, vielleicht ist es gar nicht so groß, die Neuigkeit. Aber wir haben was ganz Tolles, nämlich wir sind 2020, das war allerdings Anfang 2020, vor Corona, sind wir ausgestiegen aus einer Buchungstechnologie in Deutschland. Und da sind wir jetzt wieder ganz neu drin in die Peakwork Leisure Travel Network. Das ist also quasi das Highlight, unsere neue Vertriebsausrichtung, dass wir wieder in der Peakwork-Welt aufzufinden sind. Und was heißt das eigentlich für uns? Zunächst mal, vielleicht vorneweg, schon seit ein paar Tagen, ganz unbemerkt, haben wir bei Travelport in der Cats Power Search, sind wir schon live gegangen im No-Hotel-Produkt. Das betrifft vor allen Dingen natürlich die Reisebüros in Österreich und in der Schweiz. Und die arbeiten quasi schon damit, auch wenn sie es noch nicht wissen. Und ja, in Deutschland hat das natürlich auch Auswirkungen. Vor allen Dingen zunächst mal an die Reisebüros gedacht. Es gibt hier die Sabre Vacations Plattform, die das nutzen wird. Aber der eigentliche Grund war für uns natürlich auch zu sagen, hör mal, jetzt sind wir in Deutschland und Österreich, Schweiz eigentlich ganz gut bekannt und vernetzt. Aber uns fehlen so ein bisschen die Nachbarländer Richtung Holland gehen oder Richtung Osteuropa gehen. Und da können wir mit Peakwork jetzt ja gerade bei den OTAs ein bisschen auftrumpfen. Dadurch, dass wir halt deren Netzwerk ja nutzen.
Und Sie sind dann auch stärker in diesen Ländern, also Österreich?
Ja, weil hier in Deutschland sind wir doch sehr Amadeus-lastig, was ja gar nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil. Also das Bistro ist ja mit den Auf und Abs ein sehr gutes Produkt. Aber gerade die ausländischen OTAs, die nutzen halt vor allem die Peakwork-Welt. Jetzt habe ich gerade von den ausländischen OTAs gesprochen. Man muss natürlich dazu sagen, ein bisschen, nämlich die eigene Webseite, die stellen wir dann auch um. Heute haben wir da so eine, ich sage jetzt mal 0815 IBE und die kriegt dann die Peakwork IBE hinten drauf, wo wir dann so Multi-Rooms nutzen können. Das hilft uns natürlich auch ein bisschen, ohne jetzt, dass der Direktvertrieb bei uns ein starkes Produkt ist, aber zum Suchen immer gut. Am Ende des Tages, wenn wir die OTAs haben und unsere Website haben, dann können wir natürlich auch die Meta-Searcher, das sind so die, ja, also ich nenne es mal die Trivagos dieser Welt, die so vergleichen, die können wir dann auch wieder anbieten. Das sind einfach Sachen, die wir liegen lassen haben seit 2020. Und jetzt sind wir wieder da und freuen uns.
Und welche ausländischen OTAs sind das? Also kannst du nur ein paar Namen nennen?
Also wie? Ja, also nee. Wir führen noch Gespräche, also in Osteuropa gibt es ja Bekannte, in den Niederlanden gibt es ein großes Bekanntes. Wir sind noch nicht durch mit den Verträgen, insofern,
Gut. Das wird dann sicherlich auch in den nächsten Wochen verkündet werden und sicherlich auch über unsere Kanäle. Gut, was heißt das jetzt praktisch, kommen wir vielleicht auch mal wieder auf die deutschen Reisebüros zurück, was heißt das ganz praktisch für die deutschen Reisebüros?
Ja, ist es so, also ich glaube nicht nur bei uns, aber bei uns ist es so, dass wir OTDS-Daten produzieren, das ist dieser offene touristische Datenstandard. Und da produzieren wir zwei Varianten, sozusagen eine Amadeus-Variante, so nennen wir das, eine mit gekürzten oder mit weniger Inhalt und eine große Variante. Und bis dato stützen wir uns halt vornehmlich auf Bistro mit dieser gekürzten Variante. Was heißt das jetzt? Beispielsweise eine relativ unwichtige Reise, 26 Tage Pauschalreise Algarve, wird jetzt nicht so oft gebucht, das gibt es im Bistro bei uns nicht. Aber in der Peakwork-Welt gibt es das. Ne? Da gibt es alle Möglichkeiten und wir sind ja nun mal so aufgestellt, dass bei uns alles kombinierbar ist. Und insofern, diese ganzen Möglichkeiten sind jetzt da in dieser großen Variante. Am Ende des Tages ist alles, was buchbar ist, in der Peakwork Leisure Travel Network enthalten.
Okay. Und das heißt aber auch, dass man dann darüber auch wirklich alle Reisebüros besser erreicht? Also habt ihr dadurch quasi eine bessere Sichtbarkeit für die Reisebüros?
Ja, wenn man jetzt selber Vacations nutzt, dann hat man das. Mhm. Ja, also wir sind gerade jetzt am Anstöpseln. Jetzt haben wir heute mal darauf gewartet, dass wir das hier bei euch verkünden dürfen. Fangen also jetzt wirklich nachher an anzustöpseln und dann sieht man das auch in der selber Vacations, vor allen Dingen halt für die deutschen Reisebüros.
Okay. Und gehen wir vielleicht einmal weg von der Technik. Wir haben einmal auf 2026. Wie ist denn das Jahr angelaufen? Also wie blickt ihr auf 2026? Da gibt es ja auch ein paar unterschiedliche Aussagen. Wie ist da euer Blick drauf?
Ja, weiter in meinem Part. Kommst gleich dazu,
wenn die Produkte kommen. Du hast ja auch hübsche Fähnchen da wollen wir natürlich auch gleich
drüber reden. Da müssen wir drauf eingehen nachher. Ja.
Also 26, zunächst mal, wir hatten 26 geplant mit einem Umsatzschub. Vielleicht mal vorneweg, 2025 ist bei uns mit -5% geendet. Mhm. Ich glaube, ihr habt ja demnächst dieses Veranstalterdossier, rauskommt.
Genau, das schöne Veranstalterdossier, richtig. Wo das,
Ja, hängen also jetzt bei knapp 70 Millionen Euro Umsatz und 80.000 Gästen, was 25 betraf. Und dadurch, dass wir da abgesagt haben, das hatte vor allen Dingen Kapazitätsgründe, haben wir geplant in 26 mit einem deutlicheren Umsatzschub. Wie kamen wir darauf? Wir haben neue Zielgebiete, kommen wir vielleicht nachher drauf zu sprechen. Wir wollten ursprünglich stärker wachsen, als wir es jetzt vorhaben. Jetzt haben wir vor, mit 5% zu wachsen. Mhm. Allerdings hängen wir noch mit 0,6% hinterher heute. Sehen aber, dass wir die 5% erreichen werden.
Aber ihr habt korrigiert. Und warum habt ihr korrigiert?
Korrigiert aus dem Grund, weil wir gerade an der Algarve, ein wichtiges Zielgebiet von uns, da ist die Condor kurzfristig ausgestiegen. Die hat also Mitte Dezember verkündet, dass sie nicht mehr an die Algarve fliegt.
Gar nicht mehr.
Die Condor gar nicht mehr. Und on top kam noch die TUIfly um die Ecke und hat gesagt, Achtung, auch wir fliegen weniger von Deutschland heraus an die Algarve. Und das war natürlich für uns ein Thema, wie schaffen wir das, die Umsatzziele zu erreichen? Also ganz geht es sicherlich nicht ohne die beiden Airlines. Deswegen haben wir die Umsatzerwartung bei uns an die Algarve ein bisschen zurückgeschraubt und die Gesamterwartung auf unser ganzes Produkt dann bei +5% gelassen.
Ihr würdet jetzt natürlich dann über die Condor und die TUIfly sprechen, aber vielleicht trotzdem, es wurde euch ja sicherlich erklärt, was ist der Hintergrund dafür, dass man sich zurückgezogen hat?
Offensichtlich gibt es margenträchtigere Strecken, wo die Flugzeuge eingesetzt werden. Es fehlen also auch wohl Flugzeuge und weiß nicht, ob auch Personal.
Ja, okay. Wie geht ihr damit um?
Ja, das macht unser Bruder. Der ist gerade dabei, Alternativen auszuloten und zu finden.
Ich habe übrigens jetzt gerade auch gesehen, er hört zu. Also er hat gerade bestätigt, dass er sich eingeschaltet hat. Ja.
Okay, wenn wir ihn ausschalten müssen, dann sagen wir dir Bescheid.
Ja, genau. Okay, also er kümmert sich darum.
Ja, klar. Das ist jetzt oberstes Gebot, dass wir natürlich genug Kapazitäten im Flugbereich an die Algarve haben. Natürlich ist vom Volumen her das wichtigste Reiseziel natürlich für uns. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir werden es natürlich nicht gänzlich auffangen, aber das ist unsere Bemühung. Aber man muss in der Touristik natürlich flexibel sein. Das ist einfach so. Jedes Jahr ist was Neues.
Jedes Jahr was Neues, genau. Das heißt, volumentechnisch, wie könnt ihr so eine Ziffer in den Raum werfen? Wie hoch ist das Volumen, Algarve?
Unser Gesamtvolumen.
Also du sagst es ja gerade, es ist ein großes Volumen, macht die Algarve aus. Habt ihr so einen Anteil, wie hoch ist der Anteil?
Also wir sind bei 63% Portugal Gesamtanteil an unserem Umsetzen. Was jedes Jahr ein bisschen weiter sinkt, hat nichts damit zu tun, dass wir Porto liegen lassen, ganz im Gegenteil, sondern wie gesagt, kommen wir sicherlich später noch auf unsere anderen Zielgebiete, die wir konsequent ausbauen. Und die Algarve ist da der wichtigste und die genaue Zahl habe ich jetzt hier nicht parat. Aber wichtigste also Destination in Portugal. Ne?
Genau, innerhalb Portugals ist natürlich Algarve sowieso die haupttouristische Destination, gerade für die Deutschen. Ne? Kommen wir doch mal auf die neuen Zielgebiete oder die neuen Regionen, die ihr jetzt ansteuern wollt.
Ja, gerne.
Also, du hast ja den, ne?
Genau. Ja, es sieht so aus, als wäre ich hier im Europaparlament, aber das bin ich natürlich nicht. Wir haben die Fähnchen heute einfach mal mitgebracht, weil wir unseren Reisepartnern natürlich sagen wollen, dass wir nicht nur Portugal sind, und das sind wir natürlich sehr gerne, mit Herzen natürlich, und das seit über 50 Jahren, aber wir haben natürlich auch noch ganz andere Reiseziele. Wir haben ja, und da haben wir uns weiter spezialisiert. Wir haben in Anfang der 90er uns schon mit Spanien, mit Italien erweitert, auch mit den Kapverdischen Inseln. Mhm. Da wird uns auch immer gefragt, wie sind wir denn dazu gekommen? Es war ja mal eine portugiesische Kolonie, aber das war eigentlich nicht der Grund. Und Fernziele hatten wir nie gehabt. Und bis heute nicht, außer die Kapverdischen Inseln. Das war ein sehr engagierter Botschafter damals, Pirisch hieß der. Mhm. Der saß also nicht nur in seinem Büro, sondern der hat wirklich Marketing für sein Land gemacht. Und sein Land, die Kapverdischen Inseln, die waren, ist ein sehr armes Land, ganz klar. Und die haben natürlich ganz klar auf den Tourismus gesetzt. Und der hat uns natürlich immer bearbeitet, weil wir auch Portugiesisch sprechen, sagt, ihr müsst das machen und ihr könnt das, ihr versteht das und so weiter. Und wir haben es eigentlich von ihm überreden lassen. So passiert das manchmal mit neuen Reisezielen und mit Geschäften. Und das war ganz gut. Und dann haben wir das irgendwann angeboten. Damals gab es ja nur einen großen Reiseveranstalter, der heute nicht mehr dabei ist, und Surfreiseanbieter, die haben das angeboten. Das dann haben wir damit angefangen. Mhm. Und das machen wir bis heute und mit Spaß. Und was wir natürlich auf dem Kap Verde nicht machen, ist, uns nur auf ein oder zwei Inseln zu konzentrieren, sondern wir bieten alle Inseln an, auch in Kombination mit einer Rundreise oder Inselhüpfen. Und das ist das Schöne. Und dann haben wir 2013, meine ich, haben wir auch Kroatien mit aufgenommen. Mhm. Und jetzt vor 3 Jahren dann auch Griechenland mit ins Programm genommen. Und ich sage immer, wir haben dann irgendwie den europäischen Olivengürtel irgendwie erschlossen. Von West nach Ost sind wir gewandert. Und wir haben da kommen wir bestimmt auch nachher noch zu sprechen, also ganz, ganz besondere Angebote haben wir eben was Besonderes. Wir wollen uns da eben auch als Länderspezialist positionieren. Und deswegen habe ich die Fähnchen mal mitgebracht.
Ja, sehr gut, genau. Dann hat man auch einen guten visuellen Einblick auf eure ganze Produktportfolio und die Zielgebiete. Vielleicht nochmal, könnt ihr nochmal erklären, wie entscheidet ihr denn, also klar, ihr werdet vielleicht auch teilweise überredet, aber wie entscheidet ihr ansonsten, welche Zielgebiete ihr mit aufnehmt?
Ja, das geht bestimmt ein bisschen anders als in großen Firmen, wo man dann irgendwie Analysen macht und einen großen grünen Tisch hat und das dann diskutiert und so weiter. Das sind oftmals auch Zufälle oder auch Bauchentscheidungen. Mhm, und die Länder müssen auch zu uns passen. Also wir lieben natürlich auch Südeuropa. Wir kennen natürlich auch Italien und Spanien aus dem FF. Was wir jetzt noch kennenlernen müssen, ist Griechenland, ganz klar. Das kennen, also ich persönlich noch viel zu wenig, aber da müssen wir noch hinkommen. Und wir wollen ja auch nur das verkaufen, was wir auch selber kennen. Und das ist ja eben so ein bisschen auch der Vorteil bei Olimar. Aber meist, wir sind ja halbe Südeuropäer. Oft wird sowas auch beim Mittagessen entschieden.
Ja, sehr gut. Okay, und was ist so die typische, also wenn man sich jetzt auch in die Reisebüroverkäufer reinversetzt oder andere Vermittler, was ist so die typische Olimar-Reise, die auch gerne gekauft wird, gerne, also wer ist der Gast, der gerne mit Olimar reist?
Ich würde sagen, der das Land kennenlernen möchte, das Land erleben möchte. Und erleben ist immer so ein Wort. Wir haben früher, haben wir gesagt, wir bieten Rundreisen an. Inzwischen sagen wir eben, wir bieten Erlebnisreisen an, weil das gerade die Produkte sind, die zu uns passen, zu unseren Kunden passen. So, und es ist halt nicht der, ich sag jetzt mal, 7 Tage Pauschalurlauber, wenngleich wir natürlich auch die 7 Tage Pauschalurlaub an der Algarve anbieten und auf Madeira. Und auch in den anderen großen Reisezielen, aber bei uns ist es eher individueller und der Reisegast möchte das Land entdecken, das sind so die. Mhm.
Und deswegen hat der Pascal auch vorhin auch das ein bisschen referiert, welche Technik wir einsetzen und warum wir da auch einen Change machen müssen, weil wir ja kein Standardprodukt haben, sondern wir haben ein sehr komplexes, flexibles Angebot. Und die Kunden wollen halt vieles miteinander kombinieren. Das muss man erstmal abbilden können in den System, ja, mit den ganzen Datenmengen, die man sich dann vorstellen kann. Und das ist ein entscheidender Treiber bei uns. Und das ist auch ein Vorteil bei uns, dass wir eben den Kunden das so möglich machen. Und das muss der Kollege und die Kollegin im Reisebüro ja hinbekommen. Das müssen die ja auch technisch organisiert bekommen, ohne große Schwierigkeiten. Das ist die Kunst, ne?
Ja, ja. Ich höre gerade, also beziehungsweise lese hier gerade auch von dem Olli Zahn, dass offensichtlich Tonprobleme aufgetreten sind. Vielleicht könnt ihr noch kurz an die Regie noch mal einmal gegenchecken. Vielleicht liegt es aber auch bei Olli an dem.
Ich glaube, man weiß es nicht. Vielleicht habt ihr den jetzt schon abgeschaltet. Genau.
Ja, ist gut. Gut, das heißt also, ihr bietet bietet sozusagen die Rundreisen Portugal erleben, beziehungsweise auch die anderen Zielgebiete erleben. Dennoch versucht ihr euch ja sicherlich auch von den anderen Anbietern abzugrenzen. Was ist denn, also was macht euch aus? Warum sollte man ja, sich quasi für Ulima entscheiden?
Das ist einmal die Kenntnis der Reiseländer. Das haben wir mit Portugal angefangen und auch bewiesen. Und das machen wir auch in anderen Reisen. Wir arbeiten sehr intensiv auch mit langjährigen Partnern in den Reisezielen zusammen. Und da wird auch letztendlich das Produkt und das Angebot entwickelt. Das ist das Know-how. Das ist das Entscheidende auch, was natürlich dann auch sich dann widerspiegelt in unserem Service Center. Also die Kolleginnen und Kollegen, die dort sind, die werden immer geschult, die kennen die Reiseländer, die fahren dort auch hin. Und wir müssen den Kunden und den Reisebus natürlich einen entsprechenden Beratungsservice bieten. Das heißt, nicht nur Inspirationen geben, sondern eben auch helfen bei der Beratung und beim Bau der Reise letztendlich. Weil viele Reisebus rufen bei uns an und wollen für ihren Kunden eine bestimmte Frage klären, die sie woanders gar nicht geklärt bekommen, weil es gar nicht angeboten wird. Und eben eine besondere Reise zusammenstellen zu lassen und ein paar Zielgebietstipps dazu erhalten. Das kriegen die eben bei uns.
Und wie habt ihr das Ganze gelöst, also auch organisatorisch? Also du hast jetzt Callcenter, ein Servicecenter angesprochen. Heißt das, ihr arbeitet mit externen Callcentern oder habt ihr die Mitarbeiter alle in-house oder wie funktioniert das?
Ja, also das ist, glaube ich, eins unserer USPs, dass wir einen eigenen Callcenter haben und nicht einen in, wo auch immer die sitzen. Unser sitzt in Köln und da sitzt auch die Kompetenz. Und da können auch jederzeit gerne natürlich alle Reisebus anrufen und sich beraten lassen, dass wir also die Informationen als Länderspezialist weitergeben. Ja, das ist letztendlich das USP unseres eigenen Callcenters.
Okay. Ne? Und wenn man jetzt auch mal drauf guckt auf die Vermittlung, ich höre es hier gerade, ist sehr leise, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen lauter sprechen, aber auch noch mal kurz an die Regie, genau. Das ist ein Zweite, die sich gerade eingeschaltet hat, dass der Ton ein bisschen leise ist. Aber das wird die Regie bestimmt gleich beheben können. Nochmal der Anteil offline oder stationär und online. Wie ist denn da das Verhältnis? Wie wird da gebucht?
Also die klassischen stationären Reisebüros machen bei uns 80% des Umsatzes nach wie vor. Und das finden wir auch gut. Und ich glaube, es gibt auch eine Erklärung dafür, weil wir zum Teil natürlich auch ein beratungsintensives Produkt haben. Und natürlich für Reisebüros natürlich auch ein Wertdarstellung darstellen. Vielleicht heute noch nicht in der Größe, aber wir mit unserem Produkttiefe, die wir anbieten, all diesen Reiseländern, grenzen wir uns natürlich von den großen, ich nenne es mal Pauschalreiseveranstalter, natürlich ab als Länderspezialist. Und die Reisebus haben die Möglichkeit, auch darüber natürlich andere Kunden oder Kunden zu gewinnen, die sie vielleicht heute nicht gewinnen. Und deswegen, das beratungsintensive Produkt gehört ins Reisebüro. Und das ist ja der Beweis dafür. Und deswegen verkaufen wir uns auch ganz gut. Deswegen ist der Anteil auch ganz gut, mit 80% recht hoch.
Ja. Vielleicht noch zwei Ergänzungen. Also ich habe eben gesagt, wir sind gerade so knapp unter Vorjahr und wir waren noch in einer Vorjahresbuchungswelle, also nur um das mal so ein bisschen einzuschätzen, aber die Reisebus hinken noch bei uns hinterher dieses Jahr. Hat natürlich auch, kommen wir sicherlich gleich zu, mit dem Thema zu tun, dass die OTAs natürlich mal wieder durchstarten.
Die Cashback-Diskussion, ne?
Ja, da sieht man aber natürlich, dass die OTAs tatsächlich eher eine 7 Tage Pauschalreise verkaufen als selbst zusammengestrickte Reisen, als Erlebnisreisen, die wir alle anbieten. Und das zweite Thema, was ich sagen wollte.
Cashback, OTA.
Ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt gehabt, dass nämlich aktuell die Online- und die mobilen Reisebus noch, das zweite, also erstmal die besser performen als die Reisebus aktuell. Das zweite Thema, jetzt habe ich es wieder, ist eigentlich, deswegen haben wir auch die Fahnen mitgebracht, dass wir sehen, dass die stationären Reisebus deutlich mehr Portugal-Anteil verkaufen bei uns. Ja. Also die Frage ist, woher kommt das? Hat das vielleicht damit zu tun, dass Sie bei Portugal immer denken, ja, da ist ja der Ulima als Länderspezialist. Ja, ist richtig, aber es gibt noch inzwischen weitere Länder, wo wir Spezialist sind. Und zwar diese 5, die wir hier bei den Fahnen mitgebracht haben. Also auch dort können alle Reisebus uns natürlich hervorragend verkaufen. Und das Produkt ist auch vom Preis her passend, von den Verfügbarkeiten passend. Das sieht man ja, dass die OTAs diese auch verkaufen.
Ja.
Und halt die mobilen. Insofern ein kleinen Appell. Wir bieten mehr an als Portugal Und wir kennen uns inzwischen auch in mehr Ländern aus als in Portugal.
Ja, und deswegen will ich da auch gerne nochmal einhaken, das, was Pascal gesagt hat, ein bisschen Werbung dafür machen, was wir in diesen Reisezielen können. Also wenn wir von West nach Ost gehen, dann sind wir in Spanien. In Spanien haben wir uns, wir bieten auch die Kanaren und auch die Balearen, kleine ausgewählte Produkte an. Aber wir fokussieren uns immer mehr auf das Festland Spanien. Und da nicht nur das klassische Andalusien, was jeder kennt, sondern auch alle anderen Regionen in Mittel- und Zentralspanien, aber auch im Norden, der grüne Norden von Galizien bis zum Baskenland. Und das ist das, was wir anbieten wollen. Erlebnisreisen, also Rundreisen zum Thema Kulinarik oder zum Thema Kultur oder Natur. Ob das Wanderreisen sind, also in allen Ländern wird das auch so angeboten. Und da fokussieren wir in Spanien drauf. Da haben wir ein sehr, sehr umfangreiches Angebot. Ob das das Umfangreichste ist, was am Markt ist, wissen wir. Aber es ist sehr, sehr umfangreich und wir bauen das weiter aus. Und dann haben wir weiter in Italien natürlich komplett Italien im Programm. Also von Nord bis Süd und auch alle Inseln, also nicht nur die großen Inseln Sardinien und Sizilien, die sehr gut nachgefragt werden, sondern auch die kleinen Inseln, ob das Elba ist, ob das die Liparischen Inseln sind, die haben da alle im Programm und dann natürlich mit der entsprechenden typischen Olimar-Hotelauswahl dabei.
Was ist die typische Olimar-Auswahl, Hotelauswahl?
Oft eher kleinere Hotels,
ja.
Familiengeführte Hotels oftmals, weil das passt zu unserer Kundschaft, aber auch authentische Sachen. Die landestypischen Häuser, die es natürlich in Spanien und in Portugal auch schon gibt und in Italien natürlich überall auch im Land. Und das,
also darauf liegt auch wirklich den Fokus, also bei richtig. Der Produktauswahl, dass ihr mit denen dann auch zusammenarbeitet
genau.
und die Reise dahingehend zusammenstellt.
Genau, natürlich haben wir auch die klassische Badeferienhotels, so nenne ich das immer. Aber auch da wollen unsere Kunden auch eher so die kleineren Häuser haben. Und das ist diffizil, aber genau das macht den Unterschied eben aus. Und das haben wir in Kroatien auch adaptiert. Da bieten wir ja auch nicht alles an, sondern nur eine kleine Auswahl. Und das versuchen wir jetzt auch in Griechenland und mit Erfolg. Das läuft ganz gut an, auch dieses Jahr. Und da haben wir jetzt auch angefangen, Inselkombinationen mit anzubieten.
Also, das ist jetzt neu? Also jetzt 2026 neu? Oder?
Da gibt es auch so eine einwöchige Tour, zum Beispiel Mykonos, Tiros und Siros werden damit angeboten, kombiniert miteinander. Das ist sehr schwer in der Produktion und das muss vor Ort ja organisiert sein. Deswegen, wir wollen auch nur Dinge verkaufen, die auch funktionieren und die auch für den Kunden attraktiv sind. Aber das wollen wir sukzessive ausbauen und das macht dann Unterschied.
Stichwort ausbauen, was plant ihr denn dann für die Zukunft? Also gibt es da schon etwas, was ihr hier verkünden könnt? Also auch vielleicht neue Regionen, neue Zielgebiete, die ihr im Blick habt?
Da kann Pascal was zu sagen.
Vielleicht noch mal ganz kurz einen letzten oder zum letzten Mal der Satz über Griechenland. Dieses Attika-Angebot, was es mal gab, was es nicht mehr gibt im Reisebüro, das ist bei uns jetzt buchbar. Das können die Reisebüros bei uns buchen.
Okay.
Wir freuen uns über jede Buchung.
Das heißt also kleinere Inseln, das ist ja so ein bisschen charakteristisch gewesen für Attika.
Also ich meine, auf Kreta, da werden wir jetzt keinen Blumentopf gewinnen.
Ja.
Ne, da haben wir auch Hotels und versuchen da natürlich auch eher so in die Boutique-Gegend zu gehen. Aber wird nicht unser Zielgebiet werden. Also das wissen wir schon selbst. Ganz kurz noch vielleicht einen Satz zu den Erlebnisreisen. Nochmal letztmalig, über 180 Erlebnisreisen haben wir aktuell im Markt, verteilt auf unsere 6 Zielgebiete. Und jetzt sprachst du davon, was haben wir denn an Perspektive, an was denken wir da? Aktuell ist da unser Bruder, deswegen kann er, glaube ich, auch nicht da sein. Nein, der kümmert sich zunächst mal um solche Themen und ich glaube, der hat uns mitgegeben, dass wir mal ein bisschen weiter weg denken sollen, als Winterzielgebiet vielleicht nochmal versuchen, einen Tacken mit portugiesischen Hotelketten, die in Brasilien verheiratet sind, da vielleicht irgendwas auf den Markt zu bringen. Mhm. Jetzt nichts Großes, auch jetzt nicht das ganze Land, sondern eher dann als Badedestination.
Ja.
Und ganz interessant ist noch eine tolle Insel im Mittelmeer. Die habe ich im Sommer zum ersten Mal, glaube ich, vom Schiff aus gesehen. Und zwar ist da Korsika noch ganz interessant, glaube ich, für uns.
Ja.
Wenngleich es ein bisschen schwierig ist, die Franzosen sind ja im Markt ein bisschen anders, da braucht man eine vernünftige DMC, all sowas. Aber da sind wir dran und vielleicht ist das ein Thema, wie gesagt, ist noch nichts entschieden bei uns, aber es könnte sein, dass sowas vielleicht für 2027 oder ein Jahr später kommt.
Ja, ja. Okay, das heißt also, da ist noch einiges in der Pipeline. Wunderbar. Kommen wir vielleicht nochmal auch zurück auf die Schmerzpunkte zu sprechen. Du hattest ja gesagt, dass eingangs, dass du oder dass ihr korrigiert habt auf 5%. Was war das eigentlich, die eigentliche Umsatzerwartung, die Prognose, die ihr...
Ja, vermutlich abgedruckt in eurem... da stand noch plus 10 drin, ja. Jetzt sind wir bei plus 5. Mhm. Und ich hatte ja gesagt, noch sind wir einen Tacken unter dem Vorjahr und die Reisebus hinken noch einen Tacken mehr hinterher. Aber in den letzten Wochen haben wir, obwohl wir im Vorjahr eine gute Buchungswelle hatten, die ging so bis Ende Januar bei uns, die flachte im Februar ab und im März war sie eigentlich vorbei. Also wir fahren jetzt, wir haben uns gesteigert im Januar.
Okay.
Und wenn man diese, also wenn die Buchen weiter so bleiben, werden wir uns im Februar weiter steigern und dann werden wir uns im März noch weiter steigern und dann sind wir auch...
Woran liegt das denn? Also warum, also wir haben das ja auch mehrfach am Markt gehört, dass der sozusagen die Frühbucherangebote jetzt gar nicht so angenommen wurden, beziehungsweise die Buchungsentwicklung nicht so gelaufen ist im Januar, während Oktober, November ja schon eigentlich schon stark anliefen. Oder wie war das bei euch? Also zwei Fragen. Einmal, woran liegt das quasi und ja. Wie deckt sich das mit euren Erfahrungen Oktober, ja. November?
Also ich weiß, vor einem Jahr ungefähr, als dann im Februar so die es kippte, dann hieß es ja, es liegt an der Bundestagswahl, aber ob es wirklich daran lag, weiß kein Mensch, glaube ich. Ne? Und in diesem Jahr nochmal, wir sind auf der Vorjahreswelle, die im November, Dezember 24 damals begonnen hatte. Jetzt hat es noch ein bisschen früher angefangen. Also die Leute, die ihr besonderes Hotel haben wollen, die buchen auch früh.
Okay.
Und jetzt ist so ein bisschen so, ja, eine Phase. Mal gucken, ne, ob ich jetzt schon buche, ob ich demnächst buche. Bei uns stelle ich auch fest, dass wir sehr, sehr viele Angebote haben, Frühbucherangebote, die erst Ende Februar auslaufen. Ja, vielleicht gibt das nochmal so ein bisschen mehr den Schub dann in Richtung Februar rein. Aber woran es wirklich liegt, also ich kann es nicht sagen.
Ja, die Verbraucher, die haben ja auch, also wir wissen ja, dass erstmal in der Touristik jedes Jahr anders ist. Das ist schon mal ganz klar. Und wir wissen auch, dass die Verbraucher natürlich auch durch die Preissteigerung in allen Bereichen natürlich auch irgendwie an einem Limit ihrer Ausgaben kommen. Aber das Reisen bleibt natürlich ein Wunsch, der einfach umgesetzt wird, das ist ganz klar. Und es gibt Leute, die müssen sich früh entscheiden für Buchung. Es gibt aber auch Kunden von uns, die ich nehme mal ein Beispiel, Azoren zum Beispiel, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Azoren ist so ein Reiseziel, wenn man da mehrere Inseln besichtigen will, dann sollte man sehr früh buchen. Das wissen die Verbraucher, das wissen die Kunden und buchen solche Geschichten natürlich relativ frühzeitig, damit die auch genau das bekommen, was sie dann auch sich vorstellen. Mhm. Und das trägt dazu bei, dass die Kunden eben auch teilweise auch früh buchen. Das kommt immer darauf an, welche Produkte das sind natürlich auch. Das merken wir auch.
Ihr hattet ja beide gesagt, dass sozusagen der stationäre Vertrieb für euch eine große Rolle spielt mit 80%. Das ist ja eine hohe Abdeckung, ein hoher Anteil des stationären Vertriebs. Sind ja auch sicherlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer darunter, die jetzt sich quasi eingeschaltet haben. Dennoch bedeutet das ja aufgrund der ganzen Cashback-Aktionen, die jetzt ja auch laufen, die jetzt im Markt sind, zumindest hören wir das auch sehr von dem Vertrieb, dass das schmerzt inzwischen. Weil vielleicht halt einfach auch die Verbraucher stärker auf den Preis schauen müssen. Wie ist es denn bei euch? Also seid ihr denn vertreten, beziehungsweise ihr habt eine hohe Abhängigkeit offensichtlich vom stationären Vertrieb. Ist das etwas, was euch dann quasi auch trifft? Oder wie bewertet ihr die Entwicklung?
Also wir glauben, dass dieses Cashback-Thema eher ein Thema ist für tatsächlich eine 7 Tage Pauschalreise und nicht so diese individuellen Dinger, also eher dieses 0815-Produkt, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Mhm. Und genau das ist das ja, was wir nicht haben. Ne? Also wir haben, wir verkaufen eher die anderen Sachen und insofern.
Die individuellen Reisen.
Insofern, ich verstehe natürlich das Thema und ihr habt auch schon toll darüber berichtet, ja, und auch darüber geschrieben, dass das nicht einfach ist. Ich erinnere mich, dass, glaube ich, da mal eine Klage lief gegen AIDA, die AIDA Nummer leider verloren hat. Und dass letztendlich die Veranstalter wenig gegensteuern können gegen Cashback-Aktionen.
Genau, kurzer Einwurf, vielleicht einmal ganz kurz, damit auch diejenigen, die jetzt nicht wissen, was mit dieser AIDA-Klage gemeint ist, aber AIDA hat sozusagen in dem Agenturvertrag festgeschrieben, dass die Vermittler ihre Provisionen nicht weitergeben dürfen. Das war ein Verbot, eine Klausel in dem Agenturvertrag oder ist auch immer noch so. Und ein Marktteilnehmer hat dann dennoch die Provision weitergegeben, also ist sozusagen in den Wettbewerb gegangen innerhalb des Vertriebs. Und das wurde dann vom Landgericht Düsseldorf als wettbewerbswidrig festgestellt. Und jetzt gibt es aber die nächste Instanz. Und da muss man jetzt erstmal abwarten, wie es sozusagen weitergeht. Das entscheidet sich auch relativ frühzeitig, beziehungsweise in den nächsten Wochen offensichtlich. Da gibt es dann Neuigkeiten. Aber gut, also ihr habt dann offensichtlich diese Klausel oder dieses Verbot nicht in euren Agenturverträgen, oder?
Ja, also nochmal, wir sind auch da letztendlich zu klein für, um das Thema gegen die großen OTAs anzugehen. Würden aber auf jeden Fall bei allen Aktionen mitmachen, denn Reisen wird nicht über Preis verkauft, zumindest nicht unsere Reisen. Wir sind auch nicht im Bistro auf Platz 1, sondern eher auf Platz 3 oder 4 zu finden. Und es ist trotzdem ein schwieriges Thema. Ich verstehe auch die Petition, die es da gab. Ja. Und menschlich würde ich unterstütze ich sie komplett. Mhm. Nur es ist halt nicht mal eben so getan nach dem Motto, dann macht man das jetzt alles in die Verträge rein, was ja offensichtlich aktuell nicht möglich ist. Mhm. Aber wenn die großen Veranstalter mitmachen, wir hängen uns da auf jeden Fall da mit drauf. Ne?
Also mitmachen im Sinne von, weil diese Petition beinhaltet ja, es ist sozusagen ein Appell von Alan Freeman, von einem Reisebüroinhaber, dass die Veranstalter doch bitte genauso handeln mögen wie AIDA, also genauso sozusagen sich aufstellen und versuchen, quasi dagegen anzugehen oder gegenzuwirken, dass es diese Cashback-Aktion oder Provisionsweitergabe gibt. Das ist nochmal kurz zu umreißen, was die Petition beinhaltet. Okay, aber es ist jetzt nichts, was ihr sozusagen proaktiv vorantreiben könnt, allein schon aufgrund eurer Größe.
Genau, das ist es, ne? Ja.
Okay, gut. Also wie ist es denn, wenn ihr sozusagen, oder fragen wir nochmal andersrum, die OTAs, ihr spielt da aber überall mit, also ihr seid überall zu sehen auf den Plattformen, also ihr seid buchbar und müsst sozusagen dann auch natürlich auch diesen Markt mit abdenken, beziehungsweise diese Vermittler damit da quasi mitspielen, ne?
Ja, ich nicke die ganze Zeit. Und 80% Reisebüroumsatz haben wir schon gehört, ungefähr 10% ist dann der OTA-Anteil. Und ja, da sind wir bei allen vertreten, auch wenn 10% halt klein sind, aber halt aus den Gründen, ne, dass wir eher diese Boutique-Hotels verkaufen und nicht diese Renner, sag ich jetzt mal. Ne? Und auch, wie gesagt, nicht auf Platz 1 stehen, nicht nur im Bistro, sondern auch in den IBEs dieser Welt.
Ja. Okay. Und wie ist denn eigentlich, also für diejenigen, die vielleicht noch nicht so nah dran sind an euch, wie ist denn eure Provisionszahlung?
Ja, gut. ausreichend. es gibt natürlich inzwischen kaum noch freie Reisebüros. Also es gibt viele Ketten. Wir haben mit allen Ketten Verträgen. Und bei den freien Reisebüros ist es so, dass es ab der ersten Buchung schon 10% gibt. Das haben wir in der Corona-Zeit eingeführt. Mhm. Zuvor waren wir da bei 8%. Das ist nicht mehr marktgerecht. Es geht hoch bis 12,5%. Und wenn ich gerade über die Provision sprechen darf, ich habe hier noch so eine kleine, man kann es nicht richtig sehen, eine kleine Flasche Olivenöl halte ich gerade in der Hand. Überreiche ich jetzt dir, Bianca, vielen Dank schon mal für die Einladung. Aber die kriegt auch jedes Reisebüro, was bei uns, wir haben so ein Partnermodell, gerade mal 25.000 Euro Umsatz macht. Also, liebe Reisebüros, ab 25.000 Euro Umsatz gibt es schon mal so ein Flächen Olivenöl von uns zugeschickt. Und ja, wir hoffen, dass es mehr werden als im letzten Jahr. Im letzten Jahr waren es ja gut 450, glaube ich. Und dieses Jahr wollen wir ein bisschen mehr haben.
Sehr schön. Das nehme ich dankend entgegen. Vielen Dank. Ich bin ein großer Olivenöl-Fan.
Ich kann übrigens erklären, wo das Olivenöl herkommt. Das kommt aus der Region Alentejo in Südportugal. Eine ganz tolle Region, eigentlich so eine Art Trendregion mittlerweile in Portugal. Eine sehr interessante, naturbelassene Küste, interessante Landschaften und Dörfer. Wir haben ein sehr großes Angebot dafür. Und das wird auf einem Olivengut angebaut, das zu einer Hotelkette, der Villa Galé Hotels gehört, die zweitgrößte Hotelkette Portugals, mit dem wir so sehr gute, intensive, auch freundschaftliche Beziehungen haben. Und von denen ist eben das Olivenöl eben aus dem Alentejo. Also es ist ein ganz edles Tröpfchen und deswegen kann ich auch da auch schon mal den Alentejo als Reiseregion ans Herz
legen. Sehr gut, genau. Das macht auch gleich neugierig. Sehr schön. Ja, verlassen wir vielleicht einmal die Welt von Ulimar und schwenken über zum Deutschen Reiseverband. Da bist du ja auch mit im Vorstand, wurdest auch überzeugend gewählt in diesem Jahr. Was natürlich alle umtreibt, kann ich mir zumindest vorstellen, ist die anstehende Strukturreform. Wir wissen, es gab auch ein Treffen innerhalb des DRV-Vorstands gar nicht vor langer Zeit. Ich glaube, das hat kurz vor unserem Neujahrsempfang stattgefunden. Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Was verändert ihr?
Ja, das Schöne ist, ich bin so ein Mensch, der eigentlich nicht an die Öffentlichkeit mit Dingen, die nicht an die Öffentlichkeit gehören. Aber wir haben, also wir sind am Verändern. Wir hatten die Klausurtagung, die war genau an dem Tag, also an dem einen Tag und am gleichen Tag eures Neujahrsempfang. Einen Tag zuvor auch fing das schon an und da haben wir uns ja erstmal richtig zusammengesetzt und haben so ein paar Kernthemen eigentlich mitgenommen, die wir auch schon veröffentlichen können. Aber das ist jetzt, hurra, noch kein großes Thema. Ich glaube nicht das, was du erwartest. Also A, der DRV möchte sich als führender Outgoing-Verband weiter positionieren und auch das Profil stärken. Wir haben über die künftige Ausrichtung des Verbandes gesprochen, wir haben über die Ziele der Verbandsarbeit gesprochen, wir haben über die zukunftsorientierten inhaltlichen Schwerpunkte gesprochen. Gerade schon gesagt, die Profilschärfung als Outgoing-Verband wird angegangen und die Weiterentwicklung der Verbandsstruktur. Und das ist sicherlich das Thema, was hier viel durch die Presse gegangen ist, mit Säulen hin und Säulen her. Und wie viele Säulen oder wie viele Vorstandsmitglieder hat welche Säule, da haben wir darüber gesprochen. Wir werden weiter darüber sprechen. Und wenn das Ding spruchreif ist, dann werden wir das auch kommunizieren. Aber heute ist es und halt
hier
nicht.
Zuerst, oder?
Das kann ich nicht sagen. Dann bin ich der falsche Ansprechpartner.
Nein, klar.
Aber da wird sich was bewegen und da freuen wir uns drauf. Und ich habe diese Klausurtagung wirklich, also jetzt bin ich schon seit 12 Jahren im DRV-Vorstand, mal so richtig, das war ein Aufbruch, also es wird sich was bewegen.
Okay,
ich bin Aufbruch. Wirklich optimistisch, guter Dinge.
Wer hat denn für diesen Aufbruch gesorgt?
Naja, zunächst mal alle, die dort anwesend waren, aus der Geschäftsstelle, aus dem Vorstand. Es gibt natürlich auch vier neue Vorstandsmitglieder und das hilft natürlich immer. Ne?
Ja, okay.
Aber von der Dramaturgie ist das ja auch wieder gerade passend. Die nächste DRV-Jahrestagung wird ja auf den Azoren stattfinden, auf den grünen Azoreninseln. Da ist immer Natur, da ist frische Luft. Das hilft vielleicht den Verbandskollegen irgendwie, sich vernünftig zu sortieren und einen Neuanfang zu machen. Und da freuen wir uns natürlich drauf.
Sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass du den Bogen auch wieder zu Ulimar geschlagen hast. Sehr gut. Ich würde ganz gerne nochmal auf so 2-3 andere Aspekte, die auch die Branche bewegen. Also wenn ich schon mal da seid, frage ich natürlich auch mal in die Richtung. Die Pauschalreiserichtlinie, das ist alles im Werden. Das wurde ja auch schon hinreichend von allen Seiten durchleuchtet, oder gibt es da etwas, was du sozusagen aus dem DRV-Vorstand heraus noch mitteilen kannst? Wie ist da der Status? Also es wird ja sozusagen an den ganzen Informationen jetzt wahrscheinlich gearbeitet. Die 24 Monate sind angelaufen, bis dann die nationale Umsetzung dann tatsächlich auch stattgefunden hat innerhalb dieser 24 Monate. Oder gibt es da irgendwelche News?
Ja, nee, News gibt es nicht, außer dass letztendlich ja es alles in die Wege geleitet wurde. Auch zu weit über 90%, glaube ich, so wie wir uns als DRV uns das gewünscht haben. Mhm. Und ich kann jetzt genauso sagen, auch wir uns als Ulimar das gewünscht haben. Und jetzt warten wir mal ab. Da gibt es jetzt, glaube ich, im Februar noch ein paar Termine. Und dann müssen wir diese 2 Jahre, glaube ich, warten oder was, bis es dann live geht, oder 1,5 Jahre. Aber keine Neuigkeiten jetzt von hier.
Okay, gut. Und Teil dieser ganzen Diskussion war ja auch die Insolvenzabsicherung, also der Deutsche Reisesicherungsfonds, beziehungsweise die Entgeltzahlung. Wir hatten ja auch den Sebastian Ebel als CEO hier vor einigen Wochen, Tagen sind es nur gewesen, und der im Prinzip auch hat durchklingen lassen, da muss jetzt noch mehr passieren als diese Entgeltabsenkung, die bisher schon stattgefunden hat. Wie seht ihr das? Also ist das auch eure Forderung, die ihr unterstützt, beziehungsweise was ist euer Appell, was möchtet ihr?
Ja, also zunächst mal die Beitragssätze, die sind ja gesunken in 2 Schritten von 1% ursprünglich auf 0,75 zwischendurch und jetzt sind wir bei 0,5%, was immer noch zu viel ist. Und ich meine auch schon in der FVW gelesen zu haben, dass ihr mit dem Ali und mit dem Stefan gequatscht habt und die auch schon verkündet haben, zumindest war das so bei euch zu lesen, dass sie planen, in diesem Jahr irgendwann im 2026 auf 0,2 oder sogar auf 0,1 runterzugehen. Und ich glaube, die machen einen guten Job. Und wir wünschen denen viel Erfolg dabei. Wir drücken denen die Daumen, denn das wird uns allen helfen. Und natürlich unterstützen wir das. Es gibt aber neben den Beitragssätzen noch ein zweites Thema, nämlich die Sicherheitsleistungen, die ja heute zwischen 5% und 9% sind, was ein großer Batzen ist. Das hält liquides Geld, kann dann nicht genutzt werden, weil es halt hinterlegt werden muss. Und das soll ja auch perspektivisch auf ab 3% irgendwie mal kommen, bis dann auch wegen mir mehr als 9%. Das tangiert uns zum Glück nicht. Aber das ist natürlich auch eine gute Entwicklung. So, insofern denke ich, dass wir da ganz, ganz glücklich eigentlich mit sein können.
Ja, okay. Wir können zusammenfassend sagen, dass Pauschalreiserichtlinie, aber auch Absicherungsleistungen, wir müssen darauf aufpassen, dass die Pauschalreise nicht einen Nachteil bekommt gegenüber allen Individualreisen. Und das muss man berücksichtigen. Dafür plädieren wir natürlich.
Ja, ja, klar. Gut, gibt es noch andere Aspekte? Also was können Kunden, Vertriebspartner von euch in diesem Jahr noch erwarten?
Ja, jetzt haben wir ja schon genug erzählt.
Wir haben eigentlich einen ganzen Tag gemacht, natürlich, also wirklich ein ja. Thema, genau.
Also wie gesagt, was können die Vertriebspartner erwarten, dass wir nicht nur für Portugal gerade stehen, sondern auch für Spanien, für Italien, für Kroatien, für Griechenland und für die Kapverden. Und wir würden freuen uns, wie gesagt, auf jede Buchung ab 25.000 Euro Umsatz. Das ist relativ wenig, gibt es, wie gesagt, obendrauf nicht nur eine Flasche Olivenöl, sondern auch natürlich, je mehr Umsatz man macht, in der Regel, desto mehr Provision bekommt man. Rufen Sie bei uns an. Wir haben ein tolles Callcenter. Wir haben vielleicht noch nicht mit den exzellentesten Service, aber da arbeiten wir dran. Wir haben schon die exzellentesten Produkte. Das darf ich vielleicht auch noch dazu erwähnen. Und ansonsten, was erwartet uns? Also wir bieten ja vielleicht noch einen halben Satz, darf ich erwähnen, über das Thema Nachhaltigkeit. Auch wenn das in diesem Jahr oder seit einem Jahr ein bisschen schwierig unterwegs ist, aber da sind wir auch vorneweg dabei. Mhm. Wir sind TUR-zertifiziert schon seit 10 Jahren. Wir sind bei Fairweg First Mover gewesen. Wir sind Gründungsmitglied bei Klimalink, also der Darstellung des Fußabdrucks von Reisen. All das ist natürlich irgendwie so unsere DNA auch von Reisen. Also nicht dieses Massenthema, sondern eher die kleinen Nischen. Und da können sich die Reisebüros auf uns verlassen.
Okay. Ja, und da will ich vielleicht noch zu ergänzen, wir versuchen natürlich auch die Reisebüros im Verkauf zu unterstützen. Also gerade noch im Hinblick auf die Webinare, die sehr gut angenommen werden, aber das können noch viel mehr Reisebüropartner nutzen, denn da wird Wissen transferiert, also Know-how aus unserem Zielgebiet zu unseren Reiseangeboten. Und die Reisebüros, die es nutzen, die sind total begeistert davon, denn die brauchen selber ein Wissen für die Beratung am Counter, aber auch neue Inspiration
klar.
für die Counter. Und das, da können wir uns als Länderspezialist hervorheben.
Okay, wunderbar. Vielleicht auch nochmal abschließend, ihr beide seid jetzt da und ihr habt sich zugeschaltet. Für diejenigen, die euch nicht kennen, wie ist eigentlich eure Aufteilung, eure Zusammenarbeit? Wer macht was? Ihr seid 3 Brüder, 3 Geschwister und allesamt seid ihr Inhaber von Ulimar Reisen.
Ja, ich kümmere mich um den Reisebuchvertrieb mit meinen Kolleginnen zusammen natürlich. Liebe ich, weil ich aus dem Reisebuch auch komme. Mhm. Und bin sonst auch zuständig für einige Marketingprojekte. Und ich leite 2 Ferienanlagen an der Algarve, die wir auch exklusiv im Programm haben. Die Bougainvillea und die Villa Palmera, alle an der Algarve in Lagos. Mhm. Und da kümmere ich mich mit drum. Und das ist mein Job.
Okay, und du?
Ja, fangen wir mal erst bitte mit dem Olli an, der die schönsten Produkte einkauft, die ein Reiseanbieter eigentlich auf den Markt bringen kann. Von Ost nach West. Und was mache ich? Ich mache eigentlich den ganzen Rest, sage ich erstmal. Ich kümmere mich, dass es läuft, dass der Callcenter geschult ist. Alles andere, was so hängen bleibt, ne?
Okay, also du sorgst für das große Ganze, verstehe. Wunderbar. Und wie ist denn eure Reiseplanung jetzt für euch selbst in diesem Jahr? Wo geht's hin? Fliegt man dann auch wirklich immer nach Portugal?
Ich ja, auf jeden Fall. Auch natürlich beruflich sowieso, aber auch privat. Aber ich gehe auch in andere Ziele. Aber ich liebe Südeuropa und ich will natürlich auch ein bisschen mehr von Griechenland kennenlernen. Aber ich persönlich gehe auch oft nach Südfrankreich. Weil da kennt mich keiner. Und das ist auch schön. Und da, nein, man muss auch vergleichen, man muss auch wirklich auch andere Sachen testen, damit man auch weiß, was in seinen eingestammten Reisezielen und Reiseprodukten besser oder auch schlechter läuft.
Ja,
das ist wichtig.
Ja, genau. Also sich vor Ort quasi ein Bild macht. Mhm. Ja,
wir hatten auf der Hinfahrt das Thema, da haben wir zufälligerweise im Zug getroffen, den Florian Kimmel von der Hanse Merkur, schöne Grüße. und da hatten wir das Thema, was ist mit den Urlauben? Und ich habe gesagt, wir streiten uns noch bei uns zu Hause, wo es hingehen soll.
Was
im Sommer.
Was sind die Optionen?
Ja, Portugal, klar. Oder Griechenland ist da hoch im Kurs. Im Herbst jedenfalls sind wir an der Costa da Luz in Conil. Und dann schauen wir mal, wo es im Sommer hingeht.
Sehr schön, tolle Pläne. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Schön, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt. Ganz toll, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt natürlich auch noch mal kurz anleiten, was die nächsten Tage auf dem Plan steht. Und zwar haben wir direkt morgen den Carsten Seemeyer zu Gast. Er referiert darüber, warum es eigentlich so lukrativ ist, auf die mobile Schiene zu setzen. Dann kommt Carsten Seemeyer zu uns ins Studio, freuen wir uns auch sehr drauf. Ganz herzlichen Dank an die Regie. Wir haben hier zwischendrin auch eine Rückmeldung bekommen. Ich glaube auch tatsächlich von Oliver, dass der Ton dann funktioniert hat. Schön, dass ihr es behoben habt. Super, vielen Dank. Also an Dominik und an erstmal von WeStream, vielen Dank. Ja, also dann bleibt mir nur ciao, ciao zu sagen. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank, dass wir da sind.
Ja, und danke euch, dass ihr alle dabei wart. Danke dir, Bianca.
Sehr gern.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.